Glück auf, meine Kumpel Omalora, herzlich willkommen bei Königsblau im Ohr, deinem Lieblings-Schalke-Podcast. Mit dabei Luca. Ja, nach der 3-0-Niederlage gegen Magdeburg, wie fühlst du dich, mein Bester?
Das ist eigentlich relativ kurz beschrieben. Ich fühle mich leer, fassungslos. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich dazu noch großartig viel mehr Worte sagen muss. Sauer bin ich nicht mal. Also ich kann es einfach nur nicht, ich kann es wirklich einfach nur nicht begreifen, was da aktuell passiert. Ich habe mir die Gegentore angesehen. Das ist mittlerweile nicht mal so, dass man sich jetzt extrem aufregt. Ich habe mich im Spiel habe ich, glaube ich, zweimal geschrien. Das war einmal zur Halbzeit, als die XG da stand. Da habe ich wirklich einmal ganz laut die XG selber nochmal rausbrüllen müssen, um zu verstehen, was da gerade steht. Dann am Ende bei der zweiten Halbzeit bei der einen oder anderen Torschuss vielleicht nochmal kurzen Schreier, aber ansonsten in der ersten Halbzeit war ich blutleer, genauso wie die Mannschaft. Also ich konnte mich nicht mehr in dieses Spiel reinfinden. Also ich habe da wirklich gesessen, mir das angeguckt und einfach nur gedacht, wow, wow, wow. Also ich wirklich, keine Ahnung. Die erste Halbzeit ist für mich unbegreiflich, unbeschreiblich. Keine Ahnung, was sagst du zum Spiel? Wie geht's dir? Ich bin einfach fassungslos.
Ich muss sagen, ich bin sehr sauer gewesen, tatsächlich. Für die Leute, ich bin jetzt gerade, wir haben ja im Vorgespräch gerade gesprochen, ich bin gerade ein bisschen am Kränkeln oder ein bisschen mehr am
An
Kränkeln.
der Stelle gute Besserung in die Kommentare schreiben für Cedric.
Ja, danke, danke Community, schon mal im Voraus. Hab mir da eine Tablette vom Spiel reingeschoben, um dann auf fit das Spiel zu gucken. Und ich war trotzdem, trotz dessen, dass ich halt schon so echt nicht mit besten Gesundheit und echt schwach auf der Brust bin, bin ich so sauer geworden, wo ich mir diese Scheiße reingezogen habe. Das war wirklich scheiße. Das kann man nichts mehr schönreden. Die zweite Halbzeit war besser, aber wenn du so eine erste Halbzeit spielst, dann kann dich keine zweite Halbzeit, außer du drehst das Spiel noch irgendwo, kann dich da, ja, kann das irgendwie rechtfertigen oder kann dich da irgendwie ins bessere Licht rücken? Das war bodenloser Auftritt, das war Angsthasenfußball vom Allerfeinsten. Ne? Wir spielen gegen Magdeburg, die waren ein Punkt vor uns, die waren tief im Abstiegskampf, das ist jetzt beileibe keine Spitzenmannschaft. Klar, die spielen guten Fußball, das hat man auch im Hinspiel gesehen, was sie übrigens gewonnen haben. Aber ja, die haben auch ihre Schwächen, die sind hinten sehr anfällig, hat man ja gerade auch in der zweiten Halbzeit gesehen. Und die Sache ist, der Trainer hat das ja schon auf der PK so gesagt, dass die so stolz sind, dass sie aus den letzten drei Spielen nur ein Gegentor bekommen haben, dass die jetzt im Training die ganze Zeit Stabilisation und Abwehr trainieren. Das kann es doch nicht sein. Gerade gegen so eine Mannschaft wie Magdeburg musst du auch dein Glück vorne versuchen. Du kannst doch nicht. Wir standen wirklich teilweise mit 9 bis 11 Spielern im eigenen Strafraum drinne. Teilweise 9, 8 Spieler standen zwischen Elfmeterpunkt und eigenem Tor. Noch nicht mal der komplette Strafraum wurde das Spiel vergrößert. Man schreit ja nicht ohne Grund nach einer Ecke, raus, raus, geht drauf, damit die Gegner vom Tor weggedrängt werden. Aber unsere Jungs haben sich so tief in den eigenen Strafraum pressen lassen von denen. Ich weiß nicht, was da der Plan war, so auch vom Trainer war der Plan, dass wir jetzt auf einmal so stark in der Restverteidigung sind und woher der kommt, weiß ich auch nicht, dass wir jetzt in so einem tiefen Block das so perfekt verteidigen. Dann frage ich mich, was der Trainer, wo der Trainer seinen Trainerschein gemacht hat mit diesen ganzen Gegentoren, die wir hatten. Ich frage mich auch sowieso, der Trainer lässt die gleiche Aufstellung spielen wie gegen wen. Wen war auch kein super Spiel. Am Ende haben wir das Tor gemacht durch den Elfmeter und ist scheinbar sowas von stolz auf seiner Mannschaft. Und Brunner war auch in dem letzten Spiel, war der so scheiße, ne, der hat, fast ist das Gegentor passiert, wo der Kallas auf der Linie geklärt hat. Und jetzt wieder Elfmeter verschuldet, ob das jetzt einer war oder nicht, kann man drüber streiten, aber klar war Brunner dran beteiligt, hat den Arm im Gesicht gehabt. Und dann lässt er sich auch noch vom Ito so komplett austanzen, wo der dann das noch ein Tor macht. dass du den da spielen lässt, nach den ganzen Spielen in den letzten Spielen. Keine Ahnung, keine Ahnung. Mörkin lässt er 90 Minuten auf der Bank. Ich verstehe es nicht. Ich check diesen Trainer teilweise nicht. Drexler nicht im Kader. Was der für Entscheidungen mittlerweile trifft. Unbegreiflich, wirklich unbegreiflich. Und wir entwickeln uns sowas von zurück. Wir haben kein Offensivspiel mehr. Zweite Hälfte wurde es besser auf jeden Fall, aber Magdeburg war da schon mit dem Kopf woanders. Und Magdeburg, nochmal, ist nicht eine Spitzenmannschaft. Wir werden jetzt gegen Pauli nochmal eine Spitzenmannschaft haben. Zum Glück spielen wir zu Hause, aber das kann auch in die Hose gehen. Wenn wir so ähnlich nur 20, 30 Minuten gegen Pauli spielen, dann haben wir da zwei, drei Kisten auch gefressen und können das Spiel nicht mehr gewinnen. Ja, ich bin echt sauer, immer noch sauer. Das ist echt unfassbar. Ich muss sagen, wir nehmen die Folge jetzt auch am Samstag auf, normalerweise immer am Sonntag. Und das ist jetzt auch direkt nach dem Spiel. Es ist auch vielleicht noch ein bisschen mehr Emotion jetzt bei mir, aber ey,
Aber
keine Ahnung.
es ist auch, finde ich, ganz gut, das mal so einzufangen. Also ich koche innerlich, aber nach außen bin ich einfach leer. Also das ist, wie ich das schon beschrieben habe, ich kann mich nicht mehr aufregen. Wir hatten das letzte Woche, da hatte ich auch noch dann hier und da mal im Podcast selbst sogar, obwohl es ja nicht am selben Tag aufgenommen wurde, dass ich da ein bisschen lauter werden musste, weil es mich so nervt. Aber ich kann nicht mehr. Ich kann nicht jede Woche dasselbe erzählen und die offensichtlichsten Sachen ansprechen und mir dann einreden, dass ich das nicht schon 50 Mal gesagt hätte. Das funktioniert irgendwann einfach nicht mehr. Und genau dasselbe ist es halt mit unseren wiederholenden Aussagen, auch mit dem zeitlichen Ablauf, immer wieder dasselbe. Also, wir gewinnen ein Spiel irgendwie ganz knapp mit 1-0 oder mal mit einem, keine Ahnung, lass es auch das in der Hinrunde gegen Magdeburg das 4-3 sein, wo wir es dann ganz knapp gewinnen. Solche Spiele haben wir dann und dann haben wir das nächste Spiel direkt wieder, wir kriegen auf die Fresse. So, es wiederholt sich jedes Mal, auswärts sind wir gar nichts, wir sind brutal scheiße auswärts. Es ist der Wahnsinn, wirklich der absolute Vollwahnsinn. Da fahren Leute so viele Kilometer, um der Mannschaft zuzugucken und die zu unterstützen und dann sehen die so einen Haufen Dreck. Es ist wirklich erbärmlich, wirklich. Ich habe da keine Worte für. Und ja, also wie du es gerade auch schon angesprochen hast, ich bin da voll bei dir. Ich habe Verständnis dafür, dass du sagst, okay. Wir haben gewonnen im letzten Spiel. Ich möchte jetzt hier nicht komplette Aufstellung umstrukturieren und 5 Mann wechseln. Alles in Ordnung. Aber wenn du ein Spiel gewinnst, einfach zu sagen, okay, nur weil wir gewonnen haben, wechsle ich nicht offensichtliche Schwächen des letzten Spiels aus, macht keinen Sinn. Von vorne bis hinten nicht. Wie du gerade schon gesagt hast, Brunner war eine offensichtliche Schwäche im letzten Spiel. Dann hast du einen Mörken, der, finde ich, über die Saison hinweg wahrscheinlich neben Kalasch der konstanteste Abwehrspieler ist, spielt, wie gesagt, 90 Minuten überhaupt gar nicht. Nicht nachvollziehbar. Dann hast du vorne gesehen, dass nach vorne überhaupt gar nichts ging im letzten Spiel. Oh Wunder, erste Halbzeit. 0,09 Expected Goals. Wer hätte es gedacht, dass das im nächsten Spiel natürlich nicht anders sein wird gegen Magdeburg? Verstehe ich wirklich nicht. Ich habe im letzten Spiel zum Beispiel den Lassme vorgeschlagen, den vorne reinzuwerfen für Tempo. Ist nicht passiert. Wir hatten wirklich zig Ideen, auch mit einem Drexler, der offensiv als Spielmacher agieren könnte. Es hat keiner diesen Part eingenommen in diesem Spiel. Ich finde, Karaman ist als alleinige Spitze völlig verschwendet. Das funktioniert überhaupt nicht. Chulinov ist gar nicht im Spiel gewesen, wie immer aktuell. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat, was er sich erhofft hat von dem Spiel. Keine Ahnung. Also, wir müssen leider wirklich von Woche zu Woche mehr über Gerrard sprechen. Auch wenn es in der zweiten Halbzeit wieder die Ansätze waren, die man eigentlich sehen wollte, die sind viel zu spät gekommen. Und das ist definitiv nicht nur eine Trainerfrage. Es ist sehr viel in den Köpfen der Spieler oder mentalitätsmäßig einfach von der falschen Einstellung her. Aber Gerrards macht offensichtliche Fehler, die jeder andere sieht.
Ja, also keine Ahnung, ich finde den Trainer gar nicht mehr gut. Also ist dann immer die Frage, was kriegst du für Trainer, welche Trainer kommen dann? Aber bei mir fängt es immer an, wo ich sage, ist mir egal, ob du den Trainer wechselst oder nicht, wenn du halt, wenn ich für dich zu viele Sachen so fraglich sind, so, warum spielt ein Drexler nicht? Wieso spielt jedes Spiel ein Brunner? Wieso spielt jetzt ein Kaminski oder ein Baumgartl und Mörkin sitzt auf der Bank so? Warum sagt der Van der Sloot soll nur 60 Minuten spielen, was definitiv wahr gewesen ist, hat man ja auf der PK gesehen. Nominiert ihn dann nicht fürs Spiel, dieses Spiel spielt er auch nicht, wo der Junge richtig stark ist in der U23. Und Schalke 04 muss ja auf die Jugend setzen. So, warum, weiß ich nicht, auch ein Idrissi, warum probiert man da vielleicht nicht irgendwas zu verändern, so? Er hat auch die letzten Spiele nicht mehr gut gespielt, seit der
Heute auch wieder
Rückrunde.
nicht. Wahnsinn,
Ja,
irgendwie überraschend. Ganz komisch.
Hinrunde war ja richtig gut, war der ein belebendes Element, aber der Junge ist gerade nicht in Form, so. Warum weiter ihn in die Startelf setzen? Probier da mal was aus. So, auf Biegen und Brechen da irgendwie eine Startelf zu finden, so einzuspielen, das funktioniert einfach nicht. Du brauchst ein paar Spieler, klar, die eine Achse sind. Und das ist für mich beispielsweise der Müller im Tor, der liefert meistens ab. Ein Karaman liefert auch meistens ab. Ein Mörkin ist das eigentlich. Ein
Kalasch.
Kalasch. So, das sind ja deine Achse,
Die
so. Und von
Doppel-6
mir
mittlerweile
aus,
eigentlich auch so, ja, die kann man
ja,
machen, das, ja.
Seguin und Schallenberg, wobei ich jetzt Schallenberg nicht mehr ganz so stark in diesem Spiel fand. Seguin fand ich noch einer der besseren. Er hat wenigstens hier und da mal gekämpft. Dass der dann irgendwie, keine Ahnung, so Spieler wie ein Mörkin einfach 90 Minuten draußen lässt. Ich habe mich schon so gefragt, warum bringt er den jetzt gerade nicht zur Halbzeit, wo er diese vier Wechsel gemacht hat? Warum? Vielleicht, weil das ein Abwehrspieler ist, so defensiv denkend und so. Ich überhaupt nicht verstanden, dass der den einfach auf der Bank sitzen lässt. Geht nicht in meinen Kopf rein. Verstehe ich nicht. Und deswegen sage ich auch, wenn so ein Trainer so ganz komische, fragliche Entscheidungen trifft, dann ist es mir egal. So. Klar, ein Trainer wird nicht jetzt uns zu einem Aufsteiger formen, so. Dafür ist der Kader zu schlecht, dafür sind die Spieler auch einfach vielleicht vom Kopf her, die einen, haben wir ja schon mal gesagt, die einen sind vom Kopf her gar nicht da, die überschätzen sich oder denen juckt das gar nicht, die anderen sind halt nervös, die können keinen Abstiegskampf. Was auch immer, Druck auf Schalke, aber ja, das ist das. So, ist mir egal. So, sollen die den entlassen? Ich habe keine Aktie mehr in den Trainer drin, weil der solche dumme Entscheidungen trifft und uns nicht weiterentwickelt. Ich habe ja gedacht, so, wir nutzen die Winterpause, um die Mannschaft irgendwie zu entwickeln. Ist ja gar nichts passiert. Wir verschlechtern uns ja voll. So, der hatte ein paar gute Spiele gehabt gegen schwache Mannschaften, so. Fürth war noch das beste Spiel, so zuletzt. Ja, und jetzt wird es immer schlechter. So, Wählen haben wir zwar gewonnen, war aber kein gutes Spiel. Und es geht jetzt eigentlich nur noch darum, drei Mannschaften zu finden, die am Ende schlechter als wir sind. Darum geht es aktuell. Und jeden Spieltag zu hoffen, dass du auf eine Mannschaft triffst, die nicht intakt ist oder die nicht 100% auf den Platz bringt. Dass du irgendeine Mannschaft hast, die an diesem Spieltag mal ja nicht da ist, wo du dann 1-0 dir irgendwie ermauerst oder dann knapp gewinnst. Das ist im Moment dieses Hoffen. Hoffen, dass wir irgendwie 3 Punkte holen mit einer Fünferkette defensiv stehen und dann soll der Gegner schlecht sein, vorne harmlos und hinten Fehler machen und dann gewinnt man irgendwie ein Spiel.
Ja, bin ich voll bei
Das
dir
kann es nicht
und
sein.
bin ich voll bei dir. Genau, das ist aktuell der Anspruch. Irgendwie einfach Klasse halten, irgendwie die Spiele gewinnen. Und dass Gerards dafür nicht der Trainer ist, das merkst du von Spiel zu Spiel immer mehr, finde ich persönlich. Alleine auch schon daran, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber jedes Spiel haben wir diese Formationen, wo deine Spieler überhaupt nicht hinpassen. Brunner spielt wieder den Wingback. Dann hast du einen Mohr, der reingewechselt wird und wieder Achter spielt, wo ich mich auch schon wieder frage, warum? Warum spielt der Achter? Dann hast du dein System mit einem Chodinov im Sturm, der ein Tempodribbler ist. Tempodribbler spielen für gewöhnlich auf dem Flügel oder von mir aus noch auf der 10, aber nicht im Sturm. Verstehe ich auch überhaupt nicht. Karaman hast du seine komplette Stärke weggenommen mit dem ins Sturm stellen. Ist auch tot aktuell in unserem Spiel leider. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich versteh keine der Entscheidungen aktuell. Wir haben vier Positionen von 11, wo ein Spieler spielt, der diese Position eigentlich nicht spielen sollte und nur im Zweifel zweimal spielen kann. So, und das verstehe ich nicht. Warum macht man sowas?
Ja, und dann halt, weiß nicht, ob das seine Idee war, so tief zu stehen, aber das kann nicht sein, dass du da So diese Abstände im Spiel so. Magdeburg hatte auf Außen immer Spieler frei. Immer teilweise zwei Spieler auf Außen frei, ne, wenn der Seitenwechsel kommt, so. Die hatten in der Mitte frei und die waren defensiv so in einem Block, dass quasi, also zeitweise, je länger Magdeburg im Ballbesitz war, haben sie sich immer tiefer reindrängen lassen, sodass sie quasi um den Strafraum herum vier freie Spieler hatten. Und waren wirklich, was war das? 18, 20 Meter kann der zentral angespielt werden. Und
Ja.
weißt du, was ich auch nicht verstanden habe? Mal die Eckbälle gesehen. Wir sind da mit 11 Spielern irgendwie im Fünfer gestanden und überall waren die Spieler von Magdeburg frei. Was ist das für eine Taktik? Was ist das für eine Eckballverteidigung? Gerade bei einem Müller, der ja noch einer der Besseren ist, mal rauskommt und Bälle runterpflückt. Da musst du doch auch die Spieler da ein bisschen abdecken und auch ein bisschen Positionierung haben in deinem Spiel. So, wenn du den Ball rausköpfst, köpfst du den direkt im Fuß von einem Spieler von Magdeburg? Oder was passieren kann? Magdeburg spielt den Ball kurz und spielt den raus auf einen dieser Spieler, der zentral vom Tor steht. Klar, da sind jetzt dann 11 Spieler von uns, die irgendwie den Weg blockieren, ist mir auch klar. Aber das ist ja trotzdem sehr, sehr gefährlich, wenn da irgendwie ein Ball durchflutscht, weil der abgefälscht ist, ja, dann hast du da ein Gegentor. Das ist so, das geht nicht in meinem Kopf rein. Da waren. Bei zwei, drei Eckbällen war da der Spieler von Magdeburg, der die Ecke schießt. Und da war am 16er war vorne am 16er, also zu der Eckfahne hin einer und zur anderen Eckfahne auch ein Spieler frei. Sie hatten sogar noch eine Auswahl, wen spiele ich davon an? Und dann war noch ein Spieler, der rausgerannt ist. Ich glaube, Ito war das. Ist auch einmal passiert. Ito hat den Ball bekommen, spielt dann. Wenn ich dieser El Karoui oder wie auch immer der heißt, hat den Ball bekommen, macht Abschluss da. Einfach am 16er kriegt der frei den Ball und kann draufschießen. So. Da haben wir abgeblockt, alles schön und gut, aber die Logik dahinter, mit 11 Mann am eigenen Fünfer zu stehen, verstehe ich nicht. Zumal sehr, sehr wenig Spieler von Magdeburg auch einfach in der Box waren. So, die haben ja die ganzen Spieler irgendwo anders positioniert gehabt und wir stecken einfach alle Spieler im eigenen Fünfer hin. Keine Ahnung, was das soll. Keine Ahnung, was da der Sinn dahinter ist.
Ja, und das Problem ist ja, das ist auch, wie du gerade schon gesagt hast, es ist nicht nur bei den Ecken so, es ist ja generell so, es zieht sich durch die komplette Saison, dass wir in jeder Situation im Spiel immer nicht auf den Füßen des Gegners stehen. Also da ist kein Druck da, die haben Zeit ohne Ende, das haben wir schon 5-mal gesagt in jeder Folge, dass die einfach ohne Ende Zeit haben für die Entscheidungen, die sie treffen wollen. Und logischerweise ist es dann eben einfach auch so, dass wenn du dann einen Ball ganz locker lässig nach außen spielen kannst, dass dann Situationen entstehen, wo dann eben auch mal so ein 1,50 großer Ito eben durchlaufen kann und dann ein Brunner, der auch wirklich absolut furchtbar schlecht ist aktuell, dann natürlich solche Aktionen bringt, wie dann noch einen Elfmeter zu verursachen, egal ob es jetzt einer ist oder nicht. Ich bin der Meinung, es ist kein Elfmeter und verstehe noch weniger, dass es überhaupt durch den VAR entstanden ist, aber das ist ein anderes Thema. Das ist wirklich nicht jetzt für diese Folge, finde ich persönlich, überhaupt relevant, weil es einfach gerade ein 3-0-Ergebnis da steht. Nach einer Halbzeit haben wir 3-0 gegen Magdeburg hingelegen. Dass ich jetzt hier nicht anfange, dem Schiedsrichter die Schuld zu geben, auch wenn das, finde ich, kein Elfmeter ist und schon gar nicht durch VAR entschieden werden sollte. Aber wirklich für mich nicht nachvollziehbar, wie es sein kann, dass da so enorme Abstände im Mittelfeld die ganze Zeit sind, dass wir uns alle hinten einfach nur reinstellen oder selbst das teilweise nicht mal gemacht wurde, sondern dann irgendwie 4 Leute stehen komplett vorne und arbeiten gar nicht mit nach hinten, 7 Leute stehen auf einem Haufen und gehen nicht drauf, dann wird halt einfach mal der Zehner des Gegners darf auch einfach mal einen Freistoß gefühlt aus dem Nichts schießen, weil der hat unendlich viel Zeit und schießt einfach mal aus der Distanz drauf. Keine Ahnung, also erschließt sich mir überhaupt nicht, was das für ein Matchplan ist. Von vorne bis hinten nicht. Das Offensivspiel ist komplett tot seit einigen Spieltagen. Da geht auch gar nichts mehr. Mittlerweile haben wir uns von dem Punkt, dass wir gesagt haben, unsere Abwehr ist das Problem, dazu hin entwickelt, dass alles unser Problem ist. Wirklich von Standards über Abwehr, über Mittelfeld, über Angriff. Es ist alles völlige Katastrophe. Und ich weiß nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll, außer du hast recht, wir haben uns komplett verschlechtert. Das ist wirklich Status quo, wir haben uns nur noch mehr verschlechtert.
Ja, lass mal hier ein paar Stimmen einfangen nach dem Spiel, weil da gab es auch ein paar
Ja.
ja, Stimmen, die man auf jeden Fall mal diskutieren sollte. Einmal Seguin, denkwürdiges Sky-Interview von Seguin. Ich zitiere mal: Gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren. Ich habe die Schnauze echt voll, wenn wir in die Zweikämpfe gehen. Man muss ehrlich sein: Wir sind auswärts einfach schlecht. Es tut mir einfach nur leid, was für eine Scheiße wir spielen. Und dann: Ich hoffe, es knallt in der Woche ordentlich. Ja, also. Also ich habe schon häufig kritisiert, wenn Spieler zum Interview gehen und dann ja, selber Scheiße spielen und dann sowas sagen. Ich muss sagen, Seguin war noch einer der besseren, fand ich. Auch wenn er jetzt kein super Spiel gemacht hat. Der war für mich auch eine 5, aber die meisten sind für mich eine 6 gewesen. Der war wenigstens ab und zu mal in den Aktionen drinne. Und ich finde die Wörter gut, auch passend und ja, das ist auch, was ich mir denke. So, die müssen mal hier aufgeweckt werden. Ich hoffe auch, dass die mal da irgendwie mal Tacheles geredet wird, dass da auch mal irgendwas passiert. Nicht, dass man jede Woche oder jede zweite Woche einfach nicht auf dem Platz ist. Tag, du kannst das Spiel abgeben, 3-0 nach Hause fahren, sparst dir noch die Anreise so nach Magdeburg. Kostet ja auch was. Wir sind ja finanziell in einer schlechten Situation. Sparen wir uns das wenigstens. So kommt es einem vor, so, weil auswärts sind wir gar nicht da. Das ist null, nix. So zu Hause ist es das Hoffen so, defensiv gut stehen, aber wenigstens so die Art und Weise, läuferisch in die Zweikämpfe gehen, das bringen wir halt zu Hause. Und auswärts einfach lassen wir das auch noch sein. Und dann gewinnst du halt kein Spiel, holst du eigentlich auch keine Punkte, außer ja, du hast irgendwo mal ein Glück gehabt, weil ein Gegner halt genauso scheiße ist, so, ja.
Ja, es ist auch komplett auf den Punkt gebracht von Seguin. Also ist, finde ich, bisher auch endlich mal auf den Punkt gebrachte Worte, die nicht irgendwie jetzt wieder so, ich gebe jetzt eine komplette Analyse, was aktuell nicht funktioniert, so mäßig. Davon hatten wir auch einige Interviews gehabt, auch unter anderem das von Baumgartel, wo er dann Reis quasi so halb rausgeschmissen hat, war auch eher so ein Interview, wo er dann gesagt hat, dies und das und da, bla bla bla. Ja, ich brauche jetzt nicht zum 5. Mal hören, was unser Problem ist, sondern er hat einfach ganz klar gesagt, verlieren, gewinnen, verlieren, gewinnen und hat es damit perfekt auf den Punkt gebracht. Es ist genau diese
Ja.
Situation, das hat er wirklich perfekt beschrieben und ich hoffe wirklich, dass sich Seguin auch in der Kabine mal so hinstellt und das genauso sagt,
Ja.
weil nur im Interview hilft das nicht. Das werden nicht alle
Er
gesehen
ist ja auch
haben
ein sehr, sehr ruhiger
und
Spieler, habe ich das Gefühl, aber
ja.
er hat es begriffen, habe ich so das Gefühl, zumindest von den Worten her. Und der muss mal das auch mal intern ansprechen. Und da muss man mal die Leute irgendwie wachrütteln, weil. Wirklich du kannst schlecht spielen, aber dass du dann einfach als Mannschaft immer so aufgibst, nicht mehr anläufst, nicht in die Zweikämpfe reingehst.
Ja.
Keine Ahnung, was das soll. Ich habe aber noch ein sehr, sehr interessantes Interview, was auch so ein bisschen, wo ich Kopf geschüttelt habe. Wie dramatisch ist die Situation, Marc Wilmots? Wir sind noch immer 3 Punkte vor den Abstiegsplätzen. Das ist noch nicht dramatisch, aber wir müssen wach bleiben. Also für mich ist es, wie kannst du so ein Interview geben? Also es brennt nicht nur ein bisschen, es brennt gerade lichterloh. Und die Situation soll nicht dramatisch sein. Ja, am Abstiegsplatz, klar ist sie da dramatischer, aber wir sind als Absteiger in die Saison gegangen. Wir wollten aufsteigen und jetzt stehen wir nicht nur 3 Punkte vor dem Abstiegsplatz, sondern wir spielen gerade so einen schlechten Fußball, dass wir uns echt fragen müssen, wie wir Spiele gewinnen, wie wir Punkte überhaupt holen. Und das so eine Aussage von noch demjenigen, der über den Trainer und über den Spielern liegt, verstehe ich nicht. Was ist
Ja,
das für eine Aussage? Was
also
soll
die
das
Aussage
sein?
ist in vielerlei Hinsicht kompletter Wahnsinn, die er da getätigt hat. Also erstmal, das, wie du gerade schon gesagt hast, von oben herab als eine der wichtigsten Personen des Vereins, denen quasi noch dieses Alibi zu geben, von wegen, ja, wir sind ja noch ein paar Punkte beim Abstiegsplatz, aber wir müssen wachsam bleiben. Also erstmal kann ich diese Floskel wirklich überhaupt nicht mehr hören, dieses wachsam bleiben. Was für wachsam bleiben? Wir müssten viel, 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 viel besser spielen aktuell, viel mehr Punkte schon geholt haben. Und er erzählt mir was von wachsam sein. Wir sind verdammt nochmal in unserer schlechtesten Saison der Vereinsgeschichte und er erzählt uns, wir müssen wachsam bleiben. wir könnten theoretisch gerade in die vierte Liga absteigen, weil wir keine Lizenz für die dritte bekommen und sollen wachsam bleiben. Ich will noch mal kurz dazu sagen, das Programm für die nächsten Spiele ist St. Pauli, Paderborn, Hertha, Karlsruhe, Hannover, Nürnberg und dann kommt vermeintlich der einfache Gegner Elversberg, die eigentlich auch echt gut spielen diese Saison. Also wir werden vermutlich aus den nächsten Spielen, wenn überhaupt, vielleicht mal ein, zwei, wenn es ganz gut läuft, vielleicht auch mal 3 Punkte holen. Und dann stehst du halt in sechs Spieltagen später, stehst du dann anstatt mit jetzt, die wir gerade haben, 26 Punkte, mit vielleicht 29 Punkten da, wenn es gut läuft. Und dann bist du aber mit 29 Punkten ganz sicher nicht mehr auf Platz 14. Das kann ich Herrn Wilmots versprechen. Das wird auf keinen Fall passieren. Und dementsprechend brennt auf jeden Fall alles ganz, ganz doll. Und da ist nicht wachsam bleiben angesagt, sondern da ist angesagt, endlich mal den Arsch hochzukriegen und vernünftig in jedem Spiel mit der Mentalität reinzugehen. Wir gewinnen jetzt dieses Scheißspiel, damit der Verein nicht komplett bankrott geht. Darum geht es gerade einfach nur. Und das hat wirklich fast keiner verstanden im Verein. Das ist echt sehr, sehr, sehr traurig zu sehen.
Ja, was soll man noch sagen? Sehr, sehr traurig das Ganze. Ist auch gar nicht mehr, was man zum Spiel sagen kann. Klar, zweite Halbzeit war besser, aber da haben wir ja richtig viele Chancen einfach liegen lassen.
Ja.
Also ich glaube, schon allein Karaman 3 oder 4 fast 100%ige
war
gehabt.
War gar nicht sein Spiel heute.
Lass mir Terodde auch eine 100%ige, wo er am Torwart vorbei ist und den Ball ins Außennetz knallt. Also hat es da 3 Stürmer auf dem Platz und alle 3 haben mindestens eine 100%ige liegen lassen.
Vielleicht immerhin mal eine positive Sache. Soppi war auf jeden Fall besser als Brunner und Matriciani es bisher in der Saison waren. Gut war das auch noch nicht. Da waren auch noch einige schlampige Pässe dabei, einige schlampige Defensivaktionen. Aber da waren zumindest mal die Ansätze da. Ich hoffe, dass der jetzt auch die nächsten Schritte dann macht in den nächsten Wochen. Weil noch ein Brunner-Spiel kann ich mir aktuell wirklich nicht mehr angucken, das geht nicht. Also
ich fand den auch besser als Brunner, aber ich fand den auch ehrlicherweise sehr schlecht, wirklich.
Also es waren alle schlecht heute, das muss man wirklich mal sagen, aber ich fand zumindest waren die Ansätze da. Also ich habe zumindest hier und da, ich persönlich sage das nur, ich habe in einigen Aktionen habe ich trotzdem gesehen, dass die Qualität theoretisch da sein kann. Nur heute war einfach wirklich das Problem, dass alle ein Totalausfall waren. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, die dann vielleicht noch hier und da mal Akzente gezeigt haben. Und da fand ich persönlich, dass er da auf jeden Fall nochmal mehr gezeigt hat, als ein Brunner vor allem heute gemacht hat, weil der war wirklich die absolute Vollkatastrophe heute.
Also was ich bei dem echt schwach fand, der ein oder zwei Situationen war der defensiv so schlecht. Da war der, ich glaube, Koundé ist an ihm einfach vorbeigelaufen. Und einmal ist auch ein Spieler von Magdeburg, hat dem einfach ausgedribbelt und der war durch, so gar kein Defensivspiel, gar kein Stellungsspiel gehabt. Das Stellungsspiel hat sich dann auch, fand ich, sehr weitergezogen, auch ohne Ball. Ich habe nämlich, gerade weil der ja neu war, habe ich den sehr beobachtet. Klar, so ein Grimaldo, der geht auch gerne mal nach innen, aber der ist häufig nach innen gegangen, so, wo ich auch fand, so, warum machst du das? Wir spielen halt in dieser Fünferkette und haben gar keine Außenbesetzung, dann musst du ja wenigstens außen stehen. Öfter ist er auch einfach vorne geblieben. Bei einem Konter von Magdeburg war da irgendwie der 9. oder 10. Spieler, der erst hinten war. Fand ich auch sehr, sehr schrecklich. Einzige, und einmal ist er halt mit dem Ball ins Ausgegangen oder ist auch am Dribbling gescheitert, hat er den Ball verloren. Das ist alles kein Problem. Einzige gute Situation, wo ich außer jetzt ein paar Pässe, die der gespielt hat, gesehen habe, war diese wunderschöne Flanke auf Ovejan, war das, glaube ich, der dann Kopfball gemacht hat. Der hatte auch ein paar Chancen, die man reinmachen konnte, übrigens nicht nur die Stürmer.
Ja.
Also Chancen war komischerweise gerade in der zweiten Halbzeit sehr, sehr viele da. Aber ja, ich bin noch nicht überzeugt von dem Jungen, muss ich ehrlicherweise sagen.
Überzeugt wollte ich damit gar nicht sagen. Ich finde nur, dass die Ansätze auf jeden Fall da waren. Dass er daraus auf jeden Fall, ich meine, er war ja nicht matchfit bisher. Und dass er heute reingeworfen wurde, war, glaube ich, auch eher nur aufgrund dessen, dass wir so schlecht hinten waren und auch ein Brunner so ein katastrophales Spiel gemacht hat. Ich glaube, wenn wir 1-1 zur Halbzeit gestanden hätten, dann wäre er auf jeden Fall nicht gekommen heute. Dann wäre er wahrscheinlich erst in der nächsten Woche gekommen. Und dementsprechend glaube ich, dass da halt noch einiges nach oben gehen kann. Und ich finde, dass zumindest, das, was ich sagen wollte, dass die Ansätze eben zumindest ein bisschen gegeben waren. Ich fand, da waren einige ordentliche Pässe auch mal schön nach vorne dabei, auch auf dem Flügel teilweise, nicht nur die Flanke war wirklich sehr schön, aber auch einige gute Pässe dabei. Und ja, ich hoffe mal, dass er das noch ein bisschen ausbauen kann, defensiv ein bisschen besser steht. Und dann haben wir da zumindest mal einen besseren Spieler, als Brunner eben aktuell ist. Und das ist das, worauf ich hinaus würde, dass mir so ein bisschen Hoffnung
ja. Ja, Bruder kann ich auch nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass er kein Spiel mehr macht. Durch mit dem, also
Ja, ich
in
bin mit
der
einigen Spielern
zweiten.
mittlerweile durch. Ich kann viele von denen überhaupt nicht mehr sehen. Es ist unfassbar, was wir da schon wieder für eine Truppe zusammen haben. So eine gesichtslose, charakterlose Mannschaft leider. Ich will da wirklich keinem jetzt menschlich irgendwie was absprechen, dass die nicht vielleicht privat die coolsten Typen aller Zeiten sind. Aber was auf dem Platz angeht, sehe ich da gar nichts. Also ich bin selten mit Thorsten Matuschke einer Meinung, wenn ich dem beim Moderieren zuhöre. Aber heute hat er wirklich einige wahre Sachen mal gesagt. Also unter anderem, wie wenn da jetzt zum Beispiel mal der Pass zum Beispiel nach unten auf Aujan dann eben nicht kam, wie die damit umgehen. Aujan steht da eine Minute lang so rum, warum wurde ich nicht angepasst? Bei den
Ja.
anderen geht der Kopf runter. Da ist gar kein Aufbäumen, gar keine Mentalität von wegen, yo, wir gehen jetzt voran, wir machen jetzt noch irgendwie das Tor, wir
Das
wollen
ist
nochmal
das, das ist
zurückkommen.
das.
Und genau das ist das Problem. Wenn das da wäre, dann ist viel mehr Spielfluss da, viel mehr Wille da, irgendwie mal nach vorne zu spielen, dann fällt auch mal das Tor. Und wenn das Tor fällt, sind alle Köpfe noch weiter oben und dann kann auch da nochmal was gehen. Aber so funktioniert das nicht. Wenn jedes Mal einfach, warte, ich spiele den Pass. Och Mann, der kam nicht an. Ey, scheiße, alles doof. Dann
Warum ist
geht
das
da
denn
nichts
so?
mehr.
Warum ist das denn so? Ich glaube, die Spieler haben zu viel Respekt vom eigenen Publikum, also vor der vollen Arena, dass sie das in der Arena bringen. Deswegen sehen wir das so oft auswärts. Ich glaube, die haben Angst, ne? Man hat ja auch gehört, so als Spieler wahrscheinlich, Arena-Ring, die ganzen Sachen. Ich glaube, man hat echt richtig Respekt vor unseren Fans und vor diesen. Ja, vor der eigenen Arena, dass man da sich so einen Auftritt nicht traut. Ich glaube schon, dass da in der Mannschaft einige dabei sind, die sich auswärts denken, hier mache ich nur noch die Hälfte oder hier gebe ich nicht 100%, hier mache ich den Schritt weniger. Jetzt kann ich mir das nicht vorstellen, wirklich.
Das finde
Und
ich
das
ganz
ist
schwer
ja,
zu sagen,
das
ehrlich
ist,
gesagt.
das, ja, aber das ist doch so eine Mentalität, wenn du nach einem Abspiel nicht direkt weitermachst, wenn du nicht in die Situation, du lässt die Mannschaft im Stich. Das hatte ich letzte Woche von Terodde mal oder vorletzte Woche, ich weiß nicht mehr, gesagt, wo der das als Kapitän immer sich hinfallen gelassen hat. Ich fand den jetzt in diesem Spiel viel besser, als er reingekommen ist. Ne? Hier auch nochmal, so will ich dich gerne sehen, so, auch wenn du nicht das Tor triffst. Der ist auch nicht mehr, der hat auch nicht mehr dieses unnötige Halten oder sowas gemacht. Der ist richtig in die Zweikämpfe reingegangen, wie man das zu machen hat. Und so will ich das vom Kapitän, aber auch von allen anderen sehen, wie die das gemacht haben. Man hat doch direkt gemerkt, als die Jungs reingekommen sind, Lasme, Mohr, Terodde und Sopi, dass da auf einmal eine ganz andere Zweikampfhaltung gewesen ist. So, und das kann es ja nicht sein, dass du dann da vier Spieler von mir aus hast, plus vielleicht noch fünf oder sechs. Und dann hast du da sechs Spieler oder sowas, die nicht die 100% gehen, die nur 80 oder 70% gehen. Und dadurch quasi das Team so viel an Kompaktheit verliert, an Zweikampfstärke verliert, weil es muss nur einer eigentlich weniger laufen. Und dann kannst du schon mal nicht mehr richtig pressen, weil die dann immer einen Spieler frei haben. Und wenn das permanent Spieler sind, die dann nicht die Wege gehen, ja, dann. Gute Nacht, dann brauchst du gar nicht erst anzutreten. Und das ist halt bei uns auswärts so oft der Fall. Ich weiß es nicht. Und was ich auch noch sagen muss, ist, ich check, also auch nochmal Kritik, Riesenkritik an Gerrards. Der guckt sich das immer 45 Minuten an. Er guckt sich das immer an 45 Minuten, bis der dann zur Halbzeit irgendwas verändert. So, normalerweise gute Trainer, die machen das während des Spiels, coachen die, stellen Sachen um, machen Wechsel so. Wieso guckt er sich bei so einem Scheißspiel das 45 Minuten an, um dann in der Halbzeit nochmal irgendwas zu verändern? Da war das Spiel schon gelaufen. Ich habe doch nach 20 Minuten schon gesehen, dass das Spiel in die falsche Richtung läuft.
Ja, es gibt sogar tatsächlich Trainer, die auch schon bei einem 0:0 noch wechseln, weil sie
Ja,
merken, hier geht gar
voll.
nichts und dann schon mal die erste Veränderung bringen, weil sie merken, einer ist heute überhaupt nicht im Spiel oder ich muss das System umstellen. Da gibt es einige Trainer, die da einfach auch schon mal Wechsel vornehmen, schon in der 20. Minute oder so, weil einfach nichts läuft. Aber da muss man wirklich mal sagen, dass er das sich anguckt, bis es dann 3:0 steht, zur Halbzeit, wo das Spiel vorbei ist, erschließt sich mir auch überhaupt nicht. Also da hättest du spätestens nach dem 2:0 hättest du auf jeden Fall mal wechseln müssen. Hat er nicht gemacht, verstehe ich auch überhaupt nicht. Also wir hangeln uns von Grund zu Grund bei Gerards
Ja.
an Dingen, die wir einfach überhaupt nicht nachvollziehen können. Und ja, es sind einfach zu viele Dinge am Trainer selbst, die er falsch coacht, an den Spielern, die einfach Also die nehmen das Spiel gefühlt nicht ernst. Ich habe das Gefühl, die fahren dahin nach Magdeburg und denken, ja gut, letzte Woche 1-0 gewonnen. Mal gucken, vielleicht können wir ja heute hier auch was mitnehmen. Wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Magdeburg ist ja über uns. Schauen wir mal, vielleicht können wir ja was machen. So, und genau mit dieser Einstellung sind die da reingegangen. Da war keiner 100% da am Beginn des Spiels, muss ich wirklich sagen. Also da hat keiner irgendwie gezeigt, jo, wir gehen jetzt nach vorn, wir machen ein Tor. Von keinem gesehen, von gar keinem, wirklich, von keinem Spieler auf dem Platz. Magdeburg hat das jeder ausgestrahlt, jeder wusste, was er zu tun hat. Ich habe teilweise auch einfach mal so testweise 2, 3 Minuten auf Magdeburg geguckt, weil man kennt es ja so, als Schalke-Fan schaut man natürlich immer auf die Schalke-Spieler, schaut, wie die defensiv
Ja.
arbeiten, schaut, wie sie offensiv angreifen und guckt eigentlich immer nur auf die Schalke-Spieler. So, und ich habe es ab und zu mal umgekehrt, einfach nur so 2, 3 Minuten geguckt, wie baut denn Magdeburg das Spiel auf, wie macht denn Magdeburg die Defensivarbeit, wie ist so die Attitude von denen, und es ist komplett gegensätzlich, wirklich. Ich habe teilweise das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, wer in der Community alles FIFA spielt, aber dass Magdeburg ist so für Schalke gewesen wie so Legende-KI eingestellt. Und Schalke war auf Amateur, wenn nicht sogar Anfänger, das war gar nichts. Also die sind da alibimäßig so ein bisschen hin und her getuckert, aber keiner war mal irgendwie in einem Passweg, keiner ist auf den Mann gegangen, da war gar nichts. Und das verstehe ich überhaupt nicht.
Leute, ihr hört ja den Podcast, aber falls ihr das auf YouTube seht, seht ihr das hier? Ich bin so innerlich am Kochen, dass meine Brille beschlägt. Das ist nicht mehr normal, Alter, was hier die Mannschaft für eine Leistung abliefert. Ich nehme mal jetzt die Brille runter. Ja, also gar keine, kein Plan, wie man so ein Spiel abliefern kann und maßlos enttäuscht. Wie gesagt, zweite Halbzeit war besser, aber das kann die erste Halbzeit keinsterweise entschuldigen. Und ja, lass uns auf die Tabelle gucken. Wir hatten, das Lustige ist, die haben ja alle vor dem Spieltag auch noch für uns gespielt, ne? Wir hatten eigentlich die Chance gehabt, jetzt richtig Boden gut zu machen. Also Wien, Wiesbaden verloren, Braunschweig unentschieden, Lautern sogar 4-0-Packung bekommen. Okay, Osnabrück hat gewonnen, aber die sind halt, die waren ja schon sehr weit weg. Vielleicht kommen die ja nochmal dran, aber ja, die habe ich eigentlich schon nicht mehr auf der Rechnung. Da hatten wir die Chance, ne, mit einem Dreier erstmal Magdeburg vorbeizuziehen. So, wir wären vor Wien immer noch gewesen, wären dann auf dem 12. Platz und hätten zu Lautern, Hansa Rostock spielt morgen noch, hätten wir 7 Punkte Vorsprung gehabt. Das ist ja
Ja.
schon ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Und gerade wichtig bei der Situation, dass jetzt die ganzen, du hast ja eben erwähnt, die ganzen Spitzenmannschaften oder guten Mannschaften auch kommen. So, und jetzt bist du halt in der Situation, Lautern 22, du hast 26 Punkte, 4 Punkte Unterschied. Wer weiß, wie Rostock spielt. Ne, wenn die einen Dreier holen, dann sind es nur noch 2 Punkte auf dem Relegationsplatz und dann ist die Luft schon sehr, sehr dünn. Gerade mit den ganzen Spitzenspielen jetzt in den nächsten Wochen.
Ja, und man muss auch wirklich mal sagen, also ich kann mir kein Szenario vorstellen, dass wir hier sitzen in 6, 7 Spieltagen und auf die Tabelle gucken und da wirklich höher sind als der 14. Tabellenplatz, auf gar keinen Fall. Kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Bei den Gegnern, die da jetzt kommen, überhaupt nicht vorstellbar. Und dann werden wir jetzt in der Situation uns wiederfinden, wo wir vielleicht sogar, wenn es ganz schlecht läuft, wieder auf dem Abstiegsplatz sind oder Relegationsplatz. Und dann ist natürlich der Druck nochmal höher, dass du gegen die ganzen schlechten Mannschaften oder vermeintlich schlechten Mannschaften dann auch punktest. Weil wenn dann Elversberg kommt, dann ist das gefühlt schon Pflichtsieg gegen den aktuellen Tabellenzehnten. Das musst du auch erstmal machen. Das ist auch nicht im Vorbeigehen. Wenn du dann noch den Druck hast von hinten, okay, das ist jetzt mal eins der einfacheren Spiele, hier musst du punkten. Also, tut mir leid, aber bei den Spielern, bei der aktuellen Haltung, wie die in die Spiele gehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die mit so einem Druck dann auch noch gut umgehen können. Dann hast du danach, nach Elversberg gibt es dann auch wieder direkt Düsseldorf. Dann ist
Ja.
Osnabrück auswärts, wo auch Hannover jetzt sogar Probleme hatte und die verloren haben heute. Dann gibt es noch Hansa Rostock und dann schon wieder Fürth. Also dementsprechend, viel leichte Spiele gibt es nicht mehr. Es sind vielleicht noch zwei, drei leichte Spiele an der Zahl, die man noch vor sich hat. Dass man die alle gewinnt, ist sowieso schon unwahrscheinlich. Also du musst auf jeden Fall nochmal ein unwahrscheinlich gewinnbares Spiel irgendwie für dich gewinnen. Und ja, das ist halt mit der aktuellen Einstellung sehr, sehr schwierig. Muss man hoffen, dass wir heim dann wieder das bessere Gesicht zeigen und da irgendwie gewinnen können, auch gegen einen Favoriten. Und ich kann es mir aber am besten Willen nicht vorstellen, dass wir hier in 7 Spieltagen sitzen und dann, wie gesagt, noch auf dem 14. Tabellenplatz sind. Das kann ich mir leider nicht vorstellen. Und der Druck wird dann nicht kleiner werden.
Es ist so schwierig, die Situation gerade, echt wirklich. Weil, ganz ehrlich, gucken wir mal nach unten. Lautern ist auch richtig. Also, wir hatten Angst vor Funkel gehabt, ne? Aber die hatten jetzt, haben jetzt auch 4-0 auf die Kappe bekommen. Kann ich nicht einschätzen. Die sind halt auch total schlecht drauf, so.
Ich würde es aber noch nicht
Aber,
abschreiben, also nur weil jetzt
nee,
gerade
nee,
viele
auf keinen
verlieren.
Fall.
Ja.
Auf keinen Fall. Aber Braunschweig zum Beispiel ist eine Mannschaft, die ist voll im Kommen, so. Dann hast du Rostock, die eigentlich auch immer mal wieder punkten. Immer so unverhofft irgendwie und auch sehr, sehr heimstark sind. Rostock hat zum Beispiel aus den letzten 4 Spielen nur ein Spiel verloren. Das ist auch eine Qualität. Die hatten Hamburg unentschieden zum Beispiel gespielt. Ah, das ist schwierig so, ne? Dann holen die da immer mal einen Punkt, dann kommen die wieder näher dran, so auf einmal sind die dann vor uns und dann geht's in den Schlusssport rein. So, und das ist ja sehr, sehr eng noch alles unten so. Klar, Osnabrück ist jetzt ein bisschen weiter weg. Die haben jetzt nochmal einen Dreier geholt. Ich glaube nicht, dass sie nochmal rankommen, aber du hast halt zwei Mannschaften, die sehr, sehr nah dran sind an dir. Und eine dritte Mannschaft, die ich schon als besser irgendwie abspeichere. Also ich glaube, Braunschweig wird uns in 5, 6 Spielen wird uns überholt haben. Und vielleicht sogar mit 3, 4 Punkten vor uns stehen. Dazu spielen die auch einfach viel zu gut. Und dann müssen wir tatsächlich hoffen. Also Rostock, Lautern und ich habe noch Wien auch so, weil die waren auch richtig schwach gegen uns. Habe ich auch noch auf der Rechnung.
Ja, also
Und
ich glaube auch, dass tatsächlich Braunschweig eher nochmal ein Abstiegskandidat ist, also unwahrscheinlich ein Abstiegskandidat ist, als es eben ein Wien Wiesbaden ist. Ich glaube auch,
ja.
Braunschweig wird sich ja am Ende der Saison vielleicht auch Platz 12 oder so einpendeln, weil die sind halt wirklich aktuell in der Rückrunde und auch schon vor der Rückrunde echt stark geworden. Und ja, also die sind ein Extrembeispiel dafür, wie es hätte laufen sollen, dass man sich da unten rauskämpft, weil die waren ja wirklich komplett abgeschlagen eigentlich, hatten zwischenzeitlich halb so viele Punkte wie der Relegationsplatz gehabt zusammen mit Osnabrück und sind jetzt halt wieder voll da. Also die sind runter vom Abstiegsplatz, runter vom Relegationsplatz. Die sind halt wirklich ein Brett aktuell für uns. Wenn wir jetzt gegen die spielen würden, würde es da auch aktuell nicht gut aussehen. Und ja, also. Ich verstehe auch generell ehrlich gesagt immer noch nicht, wie wir überhaupt gegen die gewinnen konnten. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich habe wirklich große Bedenken, was das aktuell alles angeht, dass wir da uns irgendwie mal wieder ins Tabellenmittelfeld irgendwie reinmanövrieren, weil das wird mit den Gegnern sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und wenn da die Mentalität nicht endlich mal irgendwie ein Thema wird, auch innerhalb des Vereins, ich glaube, das ist sie tatsächlich nicht. Ich glaube, die denken wirklich, das ist halt einfach unglücklich, läuft halt aktuell nicht so. Eigentlich haben wir ja die Qualität, bla bla bla. Ich weiß nicht, ob die das erkennen, dass sie die Mentalität aktuell nicht auf den Platz bringen. Und das muss halt langsam einfach mal begriffen werden, damit da auch nochmal was gehen kann. Sonst wird es ganz schwer für uns. Und wie gesagt, wenn wir absteigen, gehen alle Lichter aus.
ja, und keine Ahnung, wir können ja mal jetzt die Tabellensituation zweite Liga genau das Spiel abhaken. Und es gab in der Woche noch zwei interessante Themen. Da will ich jetzt auch nicht zu tief reingehen. Einmal gab es ein brisantes Wilmots-Interview in der WAZ und einmal hat der Thielmann beim mitgeredet, quasi nochmal den Sport5-Deal nochmal geklärt. Was das ist und ja, hat auch zu kritischen Fragen sich geäußert. Hatten wir Sport 5 eigentlich in der letzten Folge noch drin gehabt, als
Ich weiß gar nicht, also wenn dann, ich glaube sogar ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das war doch noch nicht Thema.
dann lass mal kurz einfach über Sport 5 sprechen, auch wenn das vielleicht ein bisschen ausgelutscht ist, das Ganze, aber vielleicht in Kombination jetzt mit den Aussagen von Thielmann. Wenn du mich fragst, hat die Bild, da gab es ja im Vorfeld von der Bild so einen Bericht und auch ja, so Stimmen immer wieder von der Opposition, dass Schalke da sein Tafelsilber verkauft und so weiter. Nicht jetzt so im Endeffekt, was jetzt, ich kenne den Vertrag nicht, aber so wie es öffentlich halt steht, was da ausverhandelt worden ist, finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil du hast jetzt mehr Vertriebler, die jetzt unser Riesenproblem mit dem Sponsoring angehen. Ganz klar, wir haben im Sponsoring ein Riesenproblem gehabt, gute Sponsoren zu finden. Und da brauchst du einfach mal Manpower oder auch die richtigen Leute dafür. Und wenn du das halt nicht hast, und das war halt meine Hoffnung auch vom Thielmann, dass der halt ein Netzwerk mitbringt, was er aber jetzt scheinbar nicht hat.
Ja.
Das ist ein Kritikpunkt auf der einen Seite, auf der anderen Seite finde ich aber auch gut, wenn der jetzt sich
Dass
das
er
auch nicht
anerkennt,
zutraut.
dass er eben
Genau.
nicht hat, ja, genau.
Wenn er sich das nicht zutraut oder das Team weiterzuentwickeln, dass sie die Ziele erreichen, dass er sich externe Hilfe holt, da auch zumindest mal eine Form von Stärke, eigene Fehler einzusehen und dann vielleicht jetzt auch erstmal provisorisch, sind zwar 5 Jahre, das ist viel im Fußball, aber vielleicht will man sich jetzt erstmal aufbauen, wieder neue Sponsoren gewinnen und dann in 5 Jahren beispielsweise, wenn du auch sportlich wieder besser spielst, das dann wieder selber mitzumachen. Da gab es sehr, sehr viele kritische Fragen von den Fans, nicht nur dazu, auch zu allgemeinen Themen rund um die Mannschaft. Ich fand, der hat sich gut geäußert. Ich fand auch erstmal generell gut, dass da so kritische Stimmen laut geworden sind. Ich fand aber auch, dass er sehr viel heiße Luft geredet hat. Also als der ein oder andere, der vor Ort war, die konnten das nämlich, weil es kam ja auch Fragen über den Chat, wo dann keine Gegenfrage gekommen ist. Aber die Leute vor Ort haben dann teilweise auch nochmal, waren dann nicht mit der Antwort zufrieden und haben dann nochmal nachgehakt und dann wurde es ein bisschen dünner. Hast du gemerkt, okay, hier und da ein bisschen heiße Luft. Und das hat sich alles gut angehört, aber ob da so viel Substanz hinter ist, weiß ich dann auch nicht. Ja, das, keine Ahnung, ich finde, man kann den noch nicht so super bewerten, weil der halt erst seit kurzem da ist. Aber ich finde schon, was man bewerten kann. Und da ist jetzt auch der Wilmots, ist ja jetzt auch schon zumindest mal eine Transferperiode im Amt und hat jetzt auch ein langes Interview in der WAZ abgegeben. Wir können ja schon mal so den Wilmots so ein bisschen bewerten, anhand der Transferperiode und anhand deren Aussagen, die der häufiger mal trifft. Genau, und vielleicht deine Einschätzung noch zu Thälmann und Sport 5 und dann gehen wir mal auf ein paar Aussagen von Wilmots und auf Wilmots zu.
Also zu Sport 5 hast du schon relativ viel gesagt, eigentlich. Also habe jetzt auch nicht viel mehr zu ergänzen, aber ich fand es auf jeden Fall jetzt auch nicht wirklich überraschend, dass eben dieser Schritt gegangen wurde, dass man da jetzt dann an jemanden wie Sport 5 eben herantritt und da sagt, okay, kümmert ihr euch mal darum, weil ich meine, das war ja wirklich ein Desaster, was wir da abgeliefert haben. Schön und gut, dass Veltins auf dem Trikot steht, sieht toll aus, gar keine Frage. Aber wir sind da ja wirklich 4 Millionen oder so durch die Lappen gegangen. Und dass du da dann jetzt eben solche Risiken nicht nochmal eingehen willst, verstehe ich komplett. Und dass du dann da so einen Schritt gehst, auch wenn es über 5 Jahre ist, kann ich irgendwo nachvollziehen. Das Einzige, was man da, finde ich, kritisieren kann, ist die Laufzeit. Also ich hätte auch eher gesagt, mach vielleicht 3 Jahre oder 2 Jahre. 2 Jahre ist wahrscheinlich schwierig, deswegen eher 3. 5 finde ich auch relativ lang. Aber im Endeffekt ist mir das auch lieber, als wenn wir jetzt die nächsten Jahre uns immer weiterhangeln von Sponsor zu Sponsor, der uns dann irgendwie die Notkröten, sage ich mal, rüberschiebt. Und mehr ist es dann halt nicht. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass die dann jetzt auch einen guten Job machen und wir dann einen vernünftigen Sponsor bekommen, der aber auch dann wirklich mal verlässlich ist und dann eben nicht ein Insolvenzunternehmen wie bei unseren ganzen Nebensponsoren. Ja, genau, so viel dazu. Tillmann bin ich auch eigentlich ähnlicher Meinung wie du. Ist aktuell, finde ich, aber noch nicht so ganz hundertprozentig zu bewerten, weil ich auch finde, prinzipiell, ja, er verkauft sich ganz gut. Aber andererseits habe ich auch so das Gefühl, er sagt irgendwas und macht gefühlt am nächsten Tag schon wieder das komplette Gegenteil von dem, was er eigentlich gesagt hat. Deswegen, ich finde es ganz schwer, ihn aktuell einzuordnen. Da kann ich wirklich noch nicht so viel drüber sagen. Kann sein, dass es mit ihm irgendwie auch mal ganz gut laufen kann. Aber Stand jetzt weiß ich das noch nicht. Und bei Wilmots, ganz kurz und knapp, ist auch noch zu kurz da, um jetzt wirklich final was dazu zu sagen. Aber da bin ich wirklich aktuell sehr skeptisch. Von Woche zu Woche werde ich immer skeptischer bei Wilmots. So cool der Typ eigentlich an sich ist und auch was er als Spieler mal gewesen ist. Also, was die Aussagen angeht, haben wir auch vorhin schon so ein bisschen angerissen. Wirklich absolut wild. Also verstehe ich nicht, wie man auf die Idee kommt, solche Aussagen teilweise zu treffen, die da von ihm kommen. Und auch was die Transferperiode angeht, keinen Innenverteidiger zu holen, ist ein Riesenkritikpunkt. Einen nicht fitten Spieler zu holen, der dann irgendwie trotzdem den Medizincheck besteht, ist ein Riesenkritikpunkt. Chulinov zu holen, ist für mich kein Kritikpunkt, bleibe ich auch weiterhin bei. Ich hätte jetzt damit nicht gerechnet, dass er im ersten Spiel gut spielt und dann komplette Katastrophe aktuell ist. Aber das ist halt eben genau das, was wir schon angesprochen hatten mit dem verpesteten Dorf, wo er dann eben dazugekommen ist.
Und
Das müssen sie, ja.
du musst dich ja auch mit dem Trainer abstimmen, passt der Spieler ins System, wie willst du
Ja.
spielen lassen, ne? Das ist dann halt, finde ich, schon auch ein Kritikpunkt.
Das, was
Wenn
das
ein
angeht, auf
Flügel.
jeden Fall, aber nur was jetzt die Personalie Çolinov an sich angeht, ihn zu verpflichten, finde ich, macht schon Sinn, wenn Gerards eben dieses System so angepasst hätte, dass er da auch reinpasst. Und genau das scheint er eben aktuell nicht hinzubekommen. Er ist mit dem Kader an sich, finde ich, generell ziemlich überfordert, wie wir vorhin schon festgestellt haben, mit vier Spielern auf falschen Positionen. Und ja, aber trotzdem, alles in allem, bin ich aktuell alles, aber nicht zufrieden mit Wilmots. Sowohl
Ja.
Transferperiode als auch nach außen hin. Dann hat er auch noch die Aussage, als er am Anfang gekommen ist, getroffen. Auf den PKs möchte er Gerards jetzt nicht reinreden oder ihm die Show stehlen. Aber wenn es brennt, ist er da. Ich finde, es brennt, aber er ist nicht da aktuell auf den PKs oder
Also ich
im
finde, er ist
Trainingscamp.
schon sehr, sehr gerade in, also sehr präsent, finde ich
Ja,
schon.
aber
Also
ich
der.
finde, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich die Aussage auch falsch verstanden, ist jetzt auch schon wieder 2 Monate her. Aber ich habe die Aussage auch so ein bisschen aufgefasst, von wegen, wenn es nicht läuft, dann ist er der Erste, der sich auch auf die PK setzt, neben den Gerards, und da dann auch den Trainer in Schutz nimmt und dann auch mal da ein bisschen Konter gibt. So habe ich das verstanden, aber das ist eben jetzt auch nicht der Fall. Finde ich jetzt prinzipiell auch nicht schlimm, nur das
Ja,
Meme ist halt ein bisschen aufzuhören.
Wilmots war auch, außer ich glaube Seguin, auch mit der Einzige, der sich den Fragen nach dem Spiel gestellt hat. Oder
Ja,
diese komische
ich meine es
Frage
nur
auch.
bezogen auf die PK. Ansonsten, was so Außendarstellung generell angeht, definitiv. Also Hechelmann war ja gefühlt 3 Wochen überhaupt nicht zu sehen. Dann
Ja.
hat er mal ein paar Floskeln rausgehauen und dann war es das auch wieder. Dann war er wieder 3 Wochen im Urlaub. Und was das angeht, ist Wilmots auf jeden Fall präsenter. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich nur bezogen auf diese Aussage auf der PK, weil ich es persönlich so aufgefasst habe, dass es so gemeint ist, wenn es brennt, dann geht er auch mit auf die PK und nimmt seinen Trainer in Schutz, weil ich das so aufgefasst habe einfach.
Ja, also ich finde, nochmal zu Thälmann kurz. Ich finde, Thälmann, wie gesagt, kann man noch nicht einordnen. Ich finde, man kann aber schon sagen, dass er weiter an Hechelmann festgehalten hat, nach der schwierigen Transferperiode im Sommer. Er hatte ja komplett geplant, den Kader. Ja, finde ich auch schon schwierig, wenn man sich sportlich verändern will, dass man ihn dann weiter installiert. Weiß jetzt nicht, wie gut er intern ist. Und mit dem Wilmots hat er ja quasi auch direkt zu Start jemanden präsentiert. Und ich habe halt immer noch diesen faden Beigeschmack von Hefer, Trivago, der Tillmann. Und das kriege ich auch
Ja.
nicht raus, außer wenn er jetzt überragende Arbeit oder gute Arbeit leistet, wenn er den Verein wieder nach vorne bringt. Und das ist halt bis jetzt auch nicht eingetroffen. Wie gesagt, 60 Tage im Amt oder so, also 2 Monate. Da gebe ich dem noch ein bisschen Zeit, aber ja, positiv aufgefallen ist er mir jetzt auch noch nicht. Wobei jetzt hier dieser Deal, bin ich jetzt, würde ich jetzt auch nicht als Negativpunkt sehen. Ja, kommen wir jetzt zu den Aussagen von Wilmots, die da so
Vielleicht
im
noch
Watz in.
einmal ganz kurz, weil du es angesprochen hast, würde mich auch vielleicht bei dir nochmal interessieren, wie du aktuell zu Hefer stehst, weil, also ich persönlich muss wirklich sagen, ich werde von Woche zu Woche werde ich immer skeptischer gegenüber Hefer. Also ich finde, der macht halt wirklich keinen guten Job bei uns. Habe auch das Gefühl, so seine einzige Connection, die er hat, ist wirklich eben Tillmann installiert zu haben über Trivago. Und generell auch Außendarstellung finde ich von Hefer wirklich immer weniger überzeugend. War auch schon mal anders, dass ich zumindest so ein bisschen das Gefühl hatte, dass er schon weiß, was er da tut und ein bisschen den Laden im Griff hat. Aber ich finde, aktuell, du hörst ja auch relativ wenig von ihm. Und wenn du was von ihm hörst, dann ist es meistens nicht gerade das, was ich von ihm mir gerade wünschen würde. Und ich weiß nicht, also generell auch diese Außendarstellung von ihm, den Verein zu repräsentieren, bin ich aktuell wirklich überhaupt nicht zufrieden mit. Und ich glaube, dass da das mit der Opposition vielleicht wirklich nochmal ins Rollen kommen könnte, jetzt auch nach dem Spiel, dass da vielleicht jetzt in der Woche nochmal ein bisschen lauter werden könnte, was das angeht. Was ist deine Meinung zu Eva?
Ja, also Hefer, finde ich, hat bis dato einen Riesenfehler gemacht. Das war die Installation von Bernd Schröder, was uns meilenweit nach hinten geworfen hat. Gerade mit diesem Ausbleiben eines Hauptsponsors und generell diese Sponsoring-Geschichte, die uns echt nach hinten geworfen hat. Und dann haben die halt auch gemeinsam quasi so ein bisschen den Untergang geplant von Schalke, indem die dann in der ersten Liga zu viel gespart haben. Aufsichtsrat muss ja quasi alles absegnen, ne? Da gehört nicht nur Hefer dazu, sondern das komplette Aufsichtsrat. Und die haben halt abgesegnet die Budgets für die erste Liga. Die haben zum Beispiel auch so Trainer abgesegnet, wie wer war nochmal erste Liga bei uns von Bielefeld?
Frank Kramer.
Kramer, ja, haben die auch abgesegnet. Die haben abgesegnet, dass wir die ganzen Jugendspieler abgeben, quasi von uns ausgebildete Spieler für wenig Geld und uns quasi jetzt, sagen wir immer, Kaderwerte aufbauen. Kader, das war die Strategie. Wir haben diesen Kader, obwohl die gesagt haben, Kaderwerte aufbauen, haben die den Kader so, wie der jetzt ist, abgesegnet und wir sind in der zweiten Liga der älteste Kader. Durchschnittsalter, geht mal auf Transfermarkt, geht mal auf Durchschnittsalter. Wir sind mit 27 Jahren der älteste Kader der Liga. Und gerade unsere Jugendspieler oder Spieler aus der U23, U19, die werden ja sehr selten eingesetzt, sehr selten aufgebaut. Van der Sloot, gerade wo ein Brunner rechts so eine desolate Leistung über Wochen abliefert, da wäre doch der Moment, wo du dann sagst, okay, ich bringe den Spieler rein. Es wurde ein bisschen auf den Keke-Top gesetzt, aber zum Beispiel, wo der Terodde jede Woche ein schlechtes Spiel geliefert hat, wäre doch ein Moment gewesen, auch ein
Oder auch
Keke-Top von.
heute muss ich auch sagen, finde ich auch genauso. Nach dem Spiel letzte Woche, wo du gemerkt hast, okay, nach vorne ging gar nichts. Die hat der Zielstürmer so ein bisschen gefehlt. Terodde war es ja über die letzten Wochen einfach in der Qualität her nicht, dass er die Bälle nicht gut abschirmen konnte, dass er die Bälle auch generell über Kopfballduelle nicht gewinnen konnte oder sonstige Fähigkeiten, die du als Stürmer eigentlich mitbringen solltest, neben dem Tore schießen. Und ich finde, Keke Top hat genau das eigentlich primär gezeigt. Also er hat ja nur ein Tor geschossen und in den Testspielen halt zusätzlich. Aber genau das war ja seine Kernaufgabe und seine Kernkompetenz, die er auf jeden Fall immer gezeigt hat, dass er präsent war, Bälle abschirmen konnte, Bälle verteilen konnte, auch mal auf dem Flügel ausgewichen ist. Und ich finde, genau das ist auch eigentlich so ein Spieler, den du hättest jetzt in dem Spiel wieder reinwerfen können. Und auch Thema eben Jugendförderung, Kaderwertsteigerung ist Keke Top, finde ich, auch nochmal ein Name, wo man sagen kann, ja, du hast ihn zwar ein bisschen gefördert, aber irgendwie nicht in dem Maße, was du hättest vielleicht eigentlich machen können oder sollen.
Ja, und deswegen, also der Aufsichtsrat hat alles mit abgesegnet. Klar treffen die Entscheidungen die handelnden Personen, das ist der Vorstand, dann auch im sportlichen Bereich, damals noch Knebel Sportvorstand oder jetzt halt Wilmots und Heschemann als technischer Direktor oder Sportdirektor, und dann auch natürlich der Trainer. Aber wir haben das alles so mit abgesegnet und ich finde, wir haben das Hierarchieproblem bei uns, weil halt solche Fehler nicht angesprochen werden. Einfach so eine Fehlerkultur ist bei uns quasi nicht da, weil der Aufsichtsrat scheinbar diese Fehler nicht sieht, nicht einschätzen kann. Wir haben mit Juri Möllers, glaube ich, auch nur eine Person aus dem Sport im Aufsichtsrat. Und ja, ich bin vom Aufsichtsrat generell sehr enttäuscht. Haben den Verein jetzt dahin geführt, wo der ist oder mitgeführt und vor allen Dingen Hefer, mit Bernd Schröder hat er uns ein riesen finanzielles Loch einfach hingestellt, der erstmal selber sehr, sehr viel Geld verdient, verdient hat, der Bernd Schröder, aber auch dem Verein Millionen gekostet hat
Ja.
und die fehlen jetzt aktuell, ne? Jetzt vielleicht 6, 7, 8, 10 Millionen mehr, was ja durchaus drin ist mit unserem Potenzial im Sponsoring als zweit- oder mittlerweile leider wieder drittgrößter Verein in Deutschland, dann hättest du da sicherlich einiges rausholen können, einiges mehr rausholen können. Vor allen Dingen, wenn man im Hinterkopf behält, wir sind letztes Jahr in die Bundesliga oder vorletztes Jahr in die Bundesliga aufgestiegen, mit Schalke 04, mit diesem Riesenverein, mit dieser ganzen Euphorie, da hättest du so viel aus diesem Bundesliga-Aufstieg rausholen können, auch im Sponsoring-Bereich, wo du dann auch Sponsoren langfristig bindest. Wo du dann auch sagen kannst, okay, wir machen jetzt keinen Vertrag über ein Jahr mit dem Hauptsponsor, sondern über 2, 3 Jahre, dass du, wenn du wieder absteigst, zumindest mal stabile Zahlungen hast. Das haben die ja alles nicht hinbekommen. So. Das ist halt, war der Bernd Schröder als handelnde Person gewesen und dann halt sein Team darunter, aber der Hefer hat ihn halt geholt. Und das ist einfach ein Riesengriff ins Klo gewesen. Und beim Thälmann wird man sehen, ob der so viel besser ist. Wie gesagt, ich habe da auch meine Zweifel, aber werden wir sehen.
Ich habe dich jetzt unterbrochen. Zu welchem Thema wollten wir jetzt nochmal?
Wilmots, der hat noch ein paar Aussagen
Stimmt,
auf der
ja,
Watz.
Wilmots,
Ich
okay.
würde aber sagen, wir sind jetzt schon über eine Stunde. Lass uns mal Pauli jetzt besprechen. Vielleicht noch ein kurzes Fazit zur Transferperiode und zu Wilmots allgemein. Eine Aussage hatten wir ja jetzt schon von ihm besprochen, direkt am Spiel. Das ist auch das Aktuellste. Genau, ihr könnt ja eure Meinung zu Wilmots in die Kommentare schreiben, zu den Aussagen zu seiner Person. Und ja, ich wollte nur mal besprechen, das Watz-Interview allgemein. fand ich noch in Ordnung. Da haben auch viele, habe ich Stimmen gelesen, die fanden, dass Wilmot zum Beispiel hier zu viel rede, zu viel in den Medien ist und so weiter. Finde ich in der jetzigen Situation nicht so schlecht. Ich glaube, Dalotelli war das auf Twitter. Das hat sehr, sehr viele Likes und Dings, den ich übrigens sehr schätze, sehr, sehr guter Twitter-User, aber halt in dem Punkt sehe ich es anders. Ich finde es genau richtig, dass der jetzt öffentlich ja, präsenter ist, da auch ein bisschen so ein bisschen so das Scheinwerferlicht nicht auf die Krise, sondern auf sich und so weiter setzt. Ist schon ganz gut, muss man auch, glaube ich, so machen. Klar ist, wir haben jetzt super viele Newsseiten auf Twitter, die diese ganzen Aussagen dann immer als einzelnen Post irgendwie bringen, so ein ganzes Interview auseinanderfrieseln und dann hast du da 100 Aussagen an einem Tag, was eigentlich so ein ganz normales Interview ist, was man dann halt in der Sportbild oder jetzt in der WAZ oder sowas liest. Und dann kommt es auf einmal so richtig viel vor. Was man sagen muss, oder was ich finde, das WAZ-Interview war in Ordnung. Ich kann die meisten Aussagen bin ich d'accord mit. Was ich aber schon finde, hier und da mal hat er schon Aussagen getroffen, wo ich sage, komisch, wie jetzt gerade. Oder beim Sopi, wo der gesagt hat, ja, der Spieler ist eine Soforthilfe und quasi war der halt nicht fit, ne? Das ist dann halt auch so eine Aussage, die da
Und
gekommen
dann auch noch
ist.
seine Entscheidung, die er dann, also er hat ja selber gesagt, er spielt nicht, obwohl er gesagt hat, er ist
Ja,
fit. Das ist
genau, das
irgendwie
war auch so eine komische
widersprüchlich.
Entscheidung.
Ja.
Ja, voll, voll, genau. Und zur Transferperiode vielleicht noch ganz kurz. Ja, haben wir ja auch, glaube ich, schon gesagt, einen unfitten Spieler zu holen, schwierig. Chulinov als Außenbahnspieler in einem System ohne Außenbahn zu holen, auch schwierig. Und was ich sehr, sehr schwierig finde, ist, einen Innenverteidiger geholt zu
Genau.
haben, was das Riesenproblem bei uns war. Und dass das gar keiner gesehen hat bei uns im Verein, teilweise sogar die Sportjournalisten ja auch geschrieben haben, Schalke hat eine gute Innenverteidigung. Ich nicht. Also dann muss man einen anderen Sport sehen als ich, aber ein Riesenproblem hatten wir einfach in der Innenverteidigung, in der Geschwindigkeit, aber auch in der Qualität.
Ja, vollkommen. Also alleine schon, dass dieses große Loch so extrem ist, dass du ja wirklich merkst, Timo Baumgartel funktioniert nicht, Kaminski funktioniert nicht, Cissé kriegt auch gar keine Chance mehr, weil er überhaupt nicht irgendwie sich ranarbeiten kann von
Den
der
Jungen habe ich
Mentalität
auch schon
her.
abgehakt.
Ja,
Ja,
es ist
der.
durch, es ist durch. Leo
Ja.
Greinel, hoffentlich, hoffentlich
Ja,
wird
das
er
ist
jetzt
die
endlich mal
Riesenhoffnung.
fit. Mal schauen. Dann haben wir vielleicht neben Tomáš Kalaš, der der einzig gute Innenverteidiger bei uns ist, endlich mal einen Mann, der da vielleicht ein bisschen was kann, der auch im Passspiel
Kalasch
vielleicht
finde ich
ordentlich
auch
macht.
nicht so überragend, aber
Na, er
der
ist
ist
in
halt
Ordnung, er ist ein
nicht
okayer
schlecht. Ja,
Innenverteidiger, ja.
und damit ist er schon so viel besser. Also der ist, ich hatte auch meine Zweifel, ob du mit einem Thomas Kalasch als ein. Also, dass das ein Aufstiegsverteidiger ist,
Ja.
ein Verteidiger für eine Aufstiegsmannschaft so, aber der
Ist
ist
er auch
halt,
nicht.
ja, aber für einen Abstiegskampf ist der in Ordnung, das passt da, und der ist halt der Beste von denen hinten
Ja.
drinne. Und der hat zum Beispiel jetzt auch, hat der Ito den halt beim Tor ausgetanzt neben dem Brunner, ne? Da hat er auch den Kalasch ausgetanzt, so. Der macht halt auch seine Fehler, aber der macht nicht so viele Fehler und der geht wenigstens mal drauf und traut sich was so, was von den anderen halt, die sind so desolat. Baumgartel in dem einen Spiel war das noch okay, aber heute auch wieder nichts.
Ja,
Ja,
auch von der
keine
Ausstrahlung bei
Ahnung.
Baumgartel, muss ich wirklich sagen. Also, ich habe von dem keinen anderen Gesichtsausdruck gesehen in dem Spiel als.
Ja.
Das war die ganze Zeit genau der Gesichtsausdruck. Und ja, also, ich hoffe halt einfach, weil Greimel ja auch eigentlich jetzt nicht unbedingt der Spieler war, der uns extrem viel bisher gezeigt hat, aber der kann ja eigentlich. Das hat er in Österreich gezeigt, der hat in den Testspielen nicht überragend gespielt, aber hat zumindest mal Ansätze gezeigt. Vom Passspiel her finde ich auch besser. Als es selbst Kaminski mittlerweile ist, weil eigentlich ist ja genau der Grund, warum er gespielt hat, dass er zumindest im Aufbauspiel wichtig war. Ich finde, heute war der da desolat teilweise, er hat Pässe einfach so geradlinig nach vorne rausgespielt, obwohl er ein Gegenspieler war. Also mit Kaminski brauchen wir sowieso gar nicht mehr ausdiskutieren, das Ding ist durch. Ich hoffe einfach, dass Greimel jetzt schnellstmöglich fit wird. Ich weiß nicht, ob es gegen Pauli schon reichen wird, dann hoffentlich im Spiel danach zumindest. Wirf ihn einfach rein. Also jetzt ist wirklich da
Ja.
nichts mehr zu verlieren. Alle anderen sind eh schlechter. Und ja, also mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Also, dass man keinen Innenverteidiger geholt hat, wie du gerade schon gesagt hast, ist absolut, absolut wahnsinnig.
Ja, und das ist halt das Traurige, so ein Greimel, für mich absolute Wundertüte einfach so.
Ja.
Ich meine, in der Bundesliga hat er jetzt nicht so super ausgesehen, aber es ist halt eine Liga drüber. Und da hat er ein paar Mal Ansätze gezeigt. Man darf aber nicht vergessen, der war ja auch in Österreich schon mit dem Kreuzbandriss raus. Dann halt quasi in der Bundesliga und jetzt noch in der zweiten Liga, bis jetzt quasi raus. Hat er zwischenzeitlich bei uns in der Bundesliga ja 10 Spiele gemacht, wenn überhaupt. Nicht meins, ne? Also ich glaube, unter zweistellig Spiele gemacht. In 3 oder 2,5 Jahren, das ist schon heftig. Und dass wir da quasi auf den jetzt so hoffen müssen, dass der unser Niveau in der Innenverteidigung hebt, ist schon sehr, sehr traurig.
Ist ein armes absolutes Armutszeugnis.
Normalerweise musst du so einen Spieler ganz langsam aufbauen, dass der jetzt Kurzeinsätze kriegt und dann vielleicht, wenn die Saison gelaufen ist, dann nochmal 90 Minuten am letzten Spieltag sieht, dann eine gute Vorbereitung macht und dann in der neuen Saison nochmal angreift.
Ja, 7
Aber
Bundesligaspiele waren es übrigens.
7, siehst du, also ach, traurig, traurig, dass wir jetzt da hoffen gerade und ja, so weit ist es gekommen.
Ja.
Okay, dann lass doch Pauli machen und dann Feierabend.
Ja.
Ja, ich sehe nicht, wie wir gegen Pauli einen Punkt holen sollen, auch wenn wir da dieses Heimgesicht dann sehen. Pauli hat gerade den Tabellenzweiten besiegt, Kiel, haben da sehr, sehr stark gespielt. Hinten raus haben die dann nochmal ein Tor bekommen, das am Ende ein 4:3 war. Aber die sind 3:0 in Führung gegangen in der ersten Halbzeit, haben die quasi wie Magdeburg gegen uns haben die da quasi überrollt und ja, haben dann eine lange Zeit 4:2 geführt, dann so in den letzten 10 Minuten haben die nochmal den Anschlusstreffer kassiert, sind am Ende dann als Sieger rausgegangen, auswärts in Kiel. Ist, glaube ich, eine Mannschaft, die, wenn die da 4 Tore machen, auswärts, die dann auch gegen uns auswärts treffen können.
Ja, was ich vor
Ich
allem halt auch bei Pauli erschreckend beachtlich im positiven Sinne für Pauli finde, aber beachtlich für uns, dass sie halt auch gegen Mannschaften, die auch vom Namen her teilweise eher größer sind oder auch von dem, was sie zumindest dann, also entweder spielerisch aktuell in der Saison oder halt im Allgemeinen vom Namen her größer sind, dass sie da halt eben performen. Also gegen Kiel, wie du gerade schon gesagt hast, direkt einfach erstmal 3 Tore reinzuknallen gegen den Verein, der direkt unter dir steht, ist direkt mal
Ja.
Zeichen gesetzt. Dann hast du da natürlich auch einen Sieg gegen Fürth dabei, die weit oben stehen, einen Sieg gegen Düsseldorf zuletzt. Also solche Spiele gewinnen die halt für sich, wo sie dann eher mal so ein bisschen straucheln, ist dann mal so gegen den Osnabrück, wo man eigentlich überhaupt nicht mit rechnet, haben die 3-1 verloren auf einmal.
Ist ja
Ja,
vielleicht eine Hoffnung für uns, dass die
aber
da.
das ist das Problem. Also die gewinnen ja trotzdem gegen die Mannschaften, die einen großen Namen haben, wie
Ja.
Lautern zum Beispiel, haben sie ja auch gewonnen. Und da muss man halt schauen. Also wenn, ich kann mir nicht vorstellen, dass Pauli in ein Spiel gegen den FC Schalke 04 reingeht und sich denkt, die unterschätzen wir heute. Das kann ich mir halt irgendwie nicht
Ja.
vorstellen, weil wir halt eben diesen großen Namen haben. Wenn wir den Namen hätten von Osnabrück, vielleicht. Aber ich glaube leider, das wird nichts geben.
Okay, dann lass noch die Aufstellung machen und dann einen Tipp abgeben.
Ja.
Aufstellung, boah, gerade sehr, sehr schwierig. Also Müller im Tor. Was für ein System wollen wir überhaupt spielen?
Ich bleibe jetzt ab sofort für immer dabei, egal was Gerrard da macht, auch wenn er jetzt ein System findet, was er gut findet. Ich will 4-2-3-1 sehen. Ich habe keine Lust mehr. Ich kann mir das alles nicht mehr geben. Diese Rumspielerei, Dreierkette, Raute. Ich kann das nicht mehr. Ich will 4-2-3-1 sehen und gut ist. Und wenn es ein 4-3-3 ist, ist mir auch egal. Hauptsache dieses Grundsystem, Viererkette, wo du die Stärken auch von deinen guten Spielern, die es ja eigentlich sind, mit Mörken zum Beispiel als Linksverteidiger ausspielen kannst, das will ich sehen.
Ja, gehe ich mit. Dann Innenverteidigung wäre dann bei mir Palasz Kaminski.
Not oder übel, wenn Greimel nicht spielen kann, muss es leider so sein. Kaminski, Kalasch und Endverteidigung würde ich auch mitgehen, ja.
Okay, dann links natürlich
Ja.
Mörken. Der Reinhold, ich fand, Ovejan hat halt auch im Verteidigen, auch in diesem Spiel wieder
Nee.
sehr zu wünschen übrig.
Rückschritte
Und
wieder gemacht,
vorne,
finde ich.
ja, vorne war der zwar hier und da mal an der Chance beteiligt, aber er ist Linksverteidiger und gerade in der Viererkette kannst du den da auch noch nicht gebrauchen. Ja, und rechts wird immer noch Van der Sloot reinwerfen. Also Sloopy fand ich jetzt nicht so überragend. Kannst du da etwas besser? Bruna darf nicht spielen. Matriciani sehe ich ungefähr auf dem Niveau vom Sloopy gerade. Ist halt die Frage, willst du da einen offensiveren oder defensiveren haben? Und ja, ich bin der Meinung, Van der Sloot hat es bisher sehr gut gemacht in der U23. Er soll immer seine Chance kriegen.
Also dass ich die Aussage treffe, hätte ich selber nicht für möglich gehalten. Aber ich bin an dem Punkt, wo ich gegen Pauli in dieser Viererkettenkonstellation mit Matriciani spielen würde. Weil Brunner haben wir ja gerade schon ausführlich besprochen.
Ja.
Fertig. Also will ich auch kein Spiel mehr sehen. Ich würde Matriciani spielen, weil er halt eben defensiv auf der Rechtsverteidigerposition in Ordnung war. Die Viererkette haben wir nicht so oft gespielt in der Saison. In der Dreierkette war er wirklich katastrophal als Wingback, das ist aber auch klar. Ich fand aber auch jetzt in den letzten Spielen, wo er dann gespielt hat, hat er zumindest so ein bisschen seine Formkrise in Anführungszeichen bezwungen. Also es war zumindest nicht mehr so schlecht, wie es eben in der Hinrunde noch der Fall war. Deswegen glaube ich, kann man das schon machen. Und dann in der zweiten Halbzeit, wenn du zum Beispiel auch hinten liegen solltest, würde ich Soppi einfach bringen, weil dann hast du erstens auch defensiv nicht mehr viel zu verlieren, weil du musst ja trotzdem aufmachen und nach vorne spielen. Kannst dann vielleicht auch nochmal mit der Woche mehr, die ja dann im Training war, einen Ticken mehr vielleicht von ihm erwarten. Aber ich würde mit Matriciani erstmal reingehen und dann Soppi vielleicht bringen.
Doppel-6, Schallenberg, Seguin ist, glaube
Ja,
ich,
genau.
gesetzt, oder? Okay, dann würde ich als Zehner wieder Karaman spielen lassen.
Ich auch. Ich kann ihn nicht mehr im Sturm ertragen, es geht nicht. Wenn dann als Flügel, aber Zehner oder
Ich finde ihn gar nicht so
Flügel.
schlecht im Sturm, aber der muss halt auch irgendwo eingesetzt werden. Und ja, das war
Von wem halt? Das
offensichtlich
ist das Problem, ja.
ebenso. Und ich glaube, mit dem Terodde im Doppelsturm wird das gut funktionieren. Da wir jetzt aber mit einer einzelnen Spitze spielen, habe ich den auf die 10 gesetzt und dann würde ich Flügel mit Schulinov und Lassme sehen wollen.
Also wir sind uns echt sehr einig heute. Ich hatte genau dasselbe im Kopf. Bisher ist ja die einzige Abweichung Matriciani. Jetzt ist natürlich die Frage, wen hast du im Sturm?
Würde ich tatsächlich nochmal Terodde spielen lassen. Ich
Das, ja,
fand den in Ordnung jetzt und vielleicht so mit Flügelspieler, gerade ein Schulinov und vielleicht ein Karaman als Zehner, hat man vorne wieder mehr Chancen. Ja, deswegen Terodde.
also ich sag dir mal so, einerseits würde ich auch gerne Kegge Topp wiedersehen und ich kann mir auch eigentlich gut vorstellen, dass der in so einem System, wo dann auch mal auf der 10 Karaman ist, der das Spiel wieder ein bisschen kreativer beleben kann, ein Chulinov, der ein Tempo-Dribbler ist und in die Mitte spielen kann, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es auch ein Kegge Topp eben wieder ein bisschen beleben würde. Aber gegen Gegner wie St. Pauli, Terodde ist eigentlich ein Big Game Player gewesen in der zweiten Liga immer. Jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, hat er auch in dem Spiel zumindest wieder ein bisschen reingefunden. Ich habe eigentlich auch die Hoffnung, dass man, wenn man ihn jetzt vielleicht nochmal reinlässt, ich würde ihm die erste Halbzeit auf jeden Fall geben, wenn du merkst, er ist überhaupt nicht im Spiel, und damit meine ich jetzt nicht kein Tor geschossen, sondern damit meine ich wirklich wieder schlampig, geht die Zweikämpfe nicht richtig an, dann würde ich Kicke Top direkt zur Halbzeit einfach reinbringen, so wie er auch heute nach der Halbzeit gewechselt hat. Aber ich gehe mit dir mit und würde auch Terodde starten lassen, aber halt schauen, ob er auch wirklich körperlich präsent ist, ob er Bälle abschirmen kann. Genau. Aber dann haben wir quasi dasselbe Team, selbe Formation, nur Rechtsverteidiger würdest du mit Van der Sloot reingehen und ich mit Matriciani.
Genau, dann fehlt noch der Tipp zum Spiel. Immer positiv und hoffe, dass wir uns 0:0 ermauern.
0:0 sogar,
Ja.
okay. Finde ich interessant. Ich habe leider sehr wenig Hoffnungen, auch wenn ich daran denke, was da für Spieler schon wieder bei Pauli rumlaufen werden. Ein Hartl, ein Irvine, also die haben unfassbare Qualität.
Schwierig.
Deswegen gehe ich da leider, ich würde echt gerne was anderes tippen, mit einem 1:2. Und das ist eigentlich schon eher optimistisch geschätzt von
Ja.
den Gegentoren, die wir kriegen.
Okay, dann ja, schreibt mal euer Tipp und eure Wunschaufstellung in die Kommentare. Ja, wir haben es diesmal wieder vergessen. Ne? Spotify eine Bewertung da lassen, gerne ein Abo oder im Podcast-Player folgen
Du
und
brauchst so
dann
ein, du
sehen
brauchst so eine Einblendung am Anfang, das wäre, glaube ich,
wir.
ganz wichtig.
Ja. Voll. Nee, ja, dann sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Und ja, hoffentlich mit einem guten Spiel gegen St. Pauli und dann sieht die Welt wieder anders aus.
Hoffentlich, ja. Hoffentlich treten unsere Tipps nicht ein, sondern wir gehen mit einem Sieg gegen Pauli vom Platz. Bis dahin sind wir raus, wünschen euch eine schöne Woche, kommt trotzdem gut rein, versucht es halbwegs zu verkraften. Die Therapiesitzung haben wir versucht, jetzt euch so ein bisschen zu geben. Genau, deswegen schöne Woche, Glück auf.
Glück auf!